Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode meines Podcasts. Mein Name ist Michel Birnbacher, bin Leica-Enthusiast und habe heute wieder einen Gast bei mir. Bevor wir aber loslegen, Informationen zur Folge und auch weitere Informationen zu mir finden Sie in den Notizen des Podcast-Players und auf meiner Homepage www.leica-enthusiast.de im Abschnitt Podcast. Dort können Sie auch gerne Kommentare hinterlassen und ich glaube, Robin, mein heutiger Gast und ich, wir freuen uns, wenn irgendjemand ein bisschen Feedback zur Folge gibt. So, zu meinem Gast, Robin Disselkamp. Hallo Robin, guten Morgen.
Guten Morgen, Michel.
Du warst in im Fotocast von Tom Meurer, das war irgendwann ungefähr um diese Zeit im letzten Jahr.
Ja.
Und Tom hat dich beschrieben als Experte für das perfekte Unperfekte.
Oh, okay, ja.
Kannst dich gar nicht mehr erinnern, ne? Also ich bin ja vorbereitet, aber das war die einzige Vorbereitung.
Doch, ich kann mich da ganz gut dran erinnern. Ich sag mal, der Podcast war jetzt nicht gerade die rühmlichste Zeit meiner Podcast- und Fotografenkarriere, aber das war tatsächlich ein schönes Attribut, genau, der Meister des perfekten Unperfekten, oder so hat er mich genannt, das stimmt. Das war sehr schön.
Aber weißt du, was du geantwortet hast?
Ich bin irgendwie ausgewichen, so wie ich das immer mache. Irgendwie, wenn mir irgendjemand irgendwas Nettes sagt, dann weiche ich halt aus.
Du hast geantwortet, es ist eine Mischung aus gewollter Unperfektheit und Dilettantismus.
Ah ja, stimmt. Ja, okay. Das ja, okay. Ja, das ja, würde ich auch heute noch so unterschreiben.
Wenn man deine Bilder anschaut, ich habe auf der Homepage versucht, was zu finden, aber die ist gerade wie bei vielen im Aufbau, da ist nicht so viel drauf. Im Instagram sieht man da wesentlich mehr. Mhm. Also so perfekte Dilettantismus würde ich das jetzt nicht mehr nennen, sondern entweder hast du im letzten Jahr so viel dazugelernt, oder es sind einfach, ja, zu Dilettantismus ist dann schon wieder Kunst. Ja, oder verschwimmt wahrscheinlich die Grenze zwischen Kunst und dem, was man da tut. Weil das sind mittlerweile auf diesem Stream, den man da so sieht, doch einige wirklich mir persönlich gut gefallene, schöne Ausdrücke dabei. Das letzte Mal eines gehabt, wer war denn das? Ich glaube, das Mädel heißt...
Alina Hanna.
Na?
Hanna Alina.
Katharinix.
Ach so, ja,
wie, genau. Wie auch immer das ist.
Kathi, die wohnt übrigens 7,5 Kilometer in die Richtung. Also okay. Es ist wirklich direkt nebenan.
Die da freundlich mir jetzt ins Gesicht lächelt.
Ja.
Also, aber warum du mir überhaupt aufgefallen bist, weil du ein Verfechter von Leica bist.
Ja, das stimmt.
Das war in einem der ersten Folgen, die ich über dich gehört oder von dir gehört habe, dass du erzählt, das war am Jahresanfang, du hast gerade Folgen gelöscht, weil zu viele Diskussionen und das Thema ist beendet. Du hast auch weiter irgendwann einmal geschrieben, es ist dir mehr oder weniger vollkommen egal, was die Leute davon halten, wenn du mit einer Leica kommst oder nicht, dass man fast angefeindet wird, so nach dem Motto, der Kerl hat Geld, aber das heißt nur lange nicht, dass er fotografieren kann.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, da ist es mir ähnlich gegangen und deswegen war es okay, den höre ich mir jetzt einmal an. Und zwar erfrischend, aber ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal, ich habe begonnen mit Leica zu fotografieren, irgendwann im Studium, das ist 20, 30 Jahre her mittlerweile, gab es ein Projekt und dann zuerst mit Nikon fotografiert und keine schlechte Nikon, wobei analog, da gab es natürlich Unterschiede nicht, sondern höchstens die Objektive.
Ja, ja.
Und dann durfte ich einmal mit Leica fotografieren, mit einer R7, glaube ich, war das, und einem 100 mm Apo-Makro-Objektiv. Ich wusste damals nicht, dass das heute noch eines der besten Objektive ist. Auf jeden Fall habe ich dann meine Dia angeschaut und die Farben waren einfach ganz anders wie bei der Nikon.
Okay. Ja,
das war als Student fotografisch ungebildet, man hat halt fotografiert, aber beeindruckend. Und bin dann auch zu Leica gewechselt, dann wieder zurück und wieder her und habe dann einmal seit langem wieder eine Leica M in der Hand gehabt. Schön. Mit einem 50er Objektiv und durfte ein Konzert fotografieren.
Ja. Okay. Sehr schön. Guck mal, siehst du, für Leica M mit einem 50er, so arbeite ich den ganzen Tag, auch Konzerte.
Genau, deswegen kommt mir das schon sympathisch vor. Aber ich habe dann den Fehler gemacht bei diesem Konzert, wie gesagt, seit langem wieder mal das erste manuell fotografiert und habe gesagt, okay, der springt jetzt vielleicht auf der Bühne hin und her, was machst du? Nimmst halt Blende 8 oder 5,6, so, dann hast du ein bisschen Chancen, dass auch die Schärfe noch da ist.
Ja, aber Licht ist dann nicht mehr da.
War monochrom. Okay. Das, ja, hat genau. Also gereicht, das Rauschen war okay. Aber ich habe dann so einen Schlagzeuger fotografiert und dann gab es im Facebook eine Rockerfotografie, keine Ahnung, Gruppe. Und dann dachtest du, okay, da stellst du jetzt das Bild hinein, dir persönlich gefällt's. Und dann kommt wahrscheinlich zurück so, pass mal auf, ein bisschen weiter von links oder weiter von rechts oder was auch immer. Und ich bin niemand, der so auf EXIF-Daten Wert legt, weil mir entweder gefällt mir das Bild oder es gefällt mir nicht. Und dann kam die erste Frage, ja, was sind denn das für Aufnahmedaten? Und dann bist du naiv und schreibst dir da rein. Blende 8 vermutlich, ja, Leica M, monochrom, 50 mm, 1,4. Und du hast keine 10 Sekunden gebraucht, bis jemand gesagt hat, typisch Leica. Ja, Geld, keine Ahnung, wer fotografiert mit einem Objektiv mit 1,4, mit Blende 8. Ja, das kann man doch nicht. Ja, war vollkommen wurscht. Der hat einen schwarzen Hintergrund gehabt, der Schlagzeuger. Also ob ich mit Blende 16 oder mit Blende 2 fotografiert hätte, wäre wahrscheinlich egal gewesen vom Foto her. Ja. Das waren die einzigen Diskussionen zu diesem Bild. Das war dann auch das letzte Bild, das ich gepostet habe an der Stelle. Weil man gedacht habe, das brauche ich nicht, sondern... Aber das ist genau das, wo ich glaube, dass du Ähnliches erlebst.
Auf jeden Fall.
Aber was war eigentlich? So ganz grob nur, also nicht ins Detail. Warum wirst du angefeindet?
Ach, das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Ich glaube, ich kann die ruhigen Gewissens hier erzählen. Und ich sage es auch von vornherein, liebe Grüße an Markus Stöckel, der wird die Folge wahrscheinlich hören und dann wird er wahrscheinlich schmunzeln, weil er im Prinzip der Auslöser war. Und zwar ging es darum, ich hatte letztes Jahr so ein bisschen, ich habe immer mal in bestimmten Frequenzen so fotografisch-menschliche Sinnkrisen, nennen wir es mal so. Ja, dann sehe ich halt, dass andere Leute mit ganz viel Gelaber-Podcasts und mit mittelmäßigen Bildern oder wie auch immer, ich meine, das steht mir nicht zu, das zu bewerten, aber ich darf ja sagen, dass ich es mittelmäßig finde, dass die einfach mega viel Reichweite und Erfolg haben und sonst was irgendwie so. Und ich bin halt jemand, ich polarisiere halt ein bisschen. Ich sage halt auch relativ offen und klar, was ich halt irgendwie denke oder was ich gut oder was ich scheiße finde. Das ist halt so. Und das habe ich halt gemacht. Das habe ich halt in meinem Podcast gemacht. Du hast es halt gerade auch schon angesprochen. Das sind die Folgen, die ich dann auch im Nachgang gelöscht habe, weil ich gesagt habe, ach komm, weißt du was, diese Kinderkacke, die braucht kein Mensch mehr. Und dann kam halt der liebe Markus, mit dem ich inzwischen übrigens gut befreundet bin, daran sieht man übrigens, dass sowas auch echt ins Gegenteil umschlagen kann, wenn man so einer Sache freundlich entgegentritt, freundlich provokant nenne ich das immer entgegentritt. Und zwar hat der Markus damals geschrieben oder hat irgendwie sowas gesagt wie, ja Mensch Robin, ey, ne, so ein Labertyp macht andere irgendwie schlecht und so und holt sich einen runter auf seine Leica so. Und dann habe ich ihm eine Mail geschrieben. Und also, weil ich bin halt, also es gibt so viele Leute, die sagen würden, ach komm, lass den doch labern, ist doch scheißegal. Und ich bin aber halt so, ich bin wie Paul Ripke. Paul hat irgendwann mal in einem Podcast gesagt, ich schreibe jedem, der sagt, dass er mich scheiße findet, schreibe ich eine Mail und frage, warum findest du mich scheiße? Und ich bin da genauso, ich habe dann Markus auch geschrieben, so, ey Markus, du kennst die Geschichte dahinter gar nicht. Also du verstehst, also du kennst eigentlich gar nicht, du weißt gar nicht, was wirklich passiert ist, was los ist und die Geschichte dahinter nicht. Und ich hole mir jeden Tag auf meine Leica einen runter, weil es einfach geil ist. So, und irgendwie fand er das dann nett und sympathisch, dass ich ihm eine persönliche Nachricht geschrieben habe, in der ich einfach meine Sicht der Dinge erläutert habe. Und daraufhin ist ein Dialog entstanden. Dann habe ich ihn zu meinem Workshop eingeladen. Ich sage, komm Markus, weißt du was? Damit wir uns mal die Hand schütteln, damit du mal siehst, ne, und komm, ich lade dich zu meinem Workshop ein, ne, einfach kostenfrei, kannst einfach kommen, alles cool. Ja, und seitdem sind wir Freunde. Und, also, ist so. Und das ist ja genauso, wie du halt auch gerade schon gesagt hast, es ist halt einfach so, mit Leica wirst du halt irgendwie angeguckt. Man fällt schon noch ein bisschen auf. Ich will das jetzt auch gar nicht zu hoch hochspielen oder so, das ist, glaube ich, das muss nicht sein. Aber es ist halt schon so. das ist auch immer noch so meiner Ansicht nach, wenn du im relativ normalen Bürgertum eine Rolex trägst. Das ist immer so, die Leute gucken da drauf und sagen so, oh, Rolex. So, und bei Leica habe ich immer das Gefühl, das ist genauso. Das gibt's auch in positiv. Ich saß in der Christuskirche in Bochum und habe dieses Foto gemacht. Das da, was man im Hintergrund sieht. Und da saß neben mir der Danny Kötter. Das ist der Bandfotograf von den Do-Nots, von den Beatsteaks. Also wirklich großartiger Typ. Und der saß neben mir und guckt, nee, oder war Danny Kötter oder Marcel? Nee, Danny war es, glaube ich. Und saß neben mir. Wir saßen in der ersten Reihe und haben uns einen Soundcheck einfach angeguckt. Das war Anfang letzten Jahres, das war noch weit vor Corona. Und er guckte dann so, er hatte dann irgendwie Sony und Canon auf seinem Schoß und war da mit den Objektiven dran und ich hatte halt meine Leica M. Und ich hatte die so auf dem Schoß liegen halt irgendwie. Und er guckte mich so an und sagte so, Konzert mit einer Leica, ohne Autofokus, ohne Display? Ich sag, sagt er, mutig. Ich sag, ja, mal gucken, ne? Was, ne? Ich sag mal, am Ende kackt die Ente. Und ja, was dabei rausgekommen ist, sieht man da. Und das ist, ich habe also auch auf Hochzeiten zum Beispiel, ne? Also auf Hochzeiten habe ich die Leica M immer als Backup-Kamera so ein bisschen dabei oder ich habe die halt immer so hängen, damit ich halt nochmal, vielleicht mache ich nochmal so ein Foto damit irgendwie mal zwischendurch, wenn ich mir, also es gibt ganz häufig Leute, die, gerade so eine etwas ältere Generation, die ja, die halt wirklich noch mit Lights sozusagen aufgewachsen sind sozusagen, die auch damals diese Lights-Krise noch mitbekommen haben und sowas, die dann wirklich hingehen und sagen, ist das eine Leica? Ja, ist eine Leica. Oh, ich hatte auch mal eine Leica M3 damals, 1957 oder wie auch immer. Und das ist schon ziemlich cool eigentlich. Aber am Ende des Tages sage ich auch immer wieder, ich bin der beste Beweis dafür, dass man auch mit einer Leica richtige Scheißbilder machen kann. Also von daher, das ist...
Wenn wir schon davon reden, ja. Konzerte, Musiker, Porträts, Hochzeiten, Workshops, das ist so das, was ich gefunden habe über dich. Und eben aus den Gesprächen heraus Leica und auf dem Titelbild des Podcasts war, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch ist, der Haselblatt noch drauf.
Genau.
Als
uraltes Foto, über 2 Jahre alt.
Na, uralt für 2 Jahre, ja, gut, jetzt relativ. Also, ne?
Ja, okay, alles klar. Aber es ist schon, die Haselblatt ist gar nicht meine übrigens. Das ist die Haselblatt von Andreas Jorns. Schöne Grüße übrigens. Der hat die damals auf Reisen geschickt. Meine Hassi geht auf Reisen, hieß es damals. Und der hat die dann an mehrere Fotografen, hat er die ein Jahr lang immer so verschickt und hat gesagt, so, ich möchte, dass ihr damit fotografiert, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt. Und ich war der Erste, der die Hassi hat.
Genau. Keine schlechte Idee.
Nein, absolut.
Es ist trotzdem ein Fotografie-Podcast. Was verwendest du für Leica?
Ich besitze 2. Es ist ja...
Der Trend geht zur Zweitkamera, das ist schon klar, weil ja, Objektiv aber, wechseln, weil es keine Zoom gibt, ist halt einfach mühsam.
Das stimmt. Also fangen wir anders an. Also ich habe vor 3 Jahren, habe ich mir eine Leica M6 geleistet, eine analoge Leica M6. Und zwar ist das die Big Six. Das ist die, wo nicht Leica M6 vorne drauf steht, sondern nur M6 vorne drauf steht. Das ist die, die etwas weniger produziert wurde, die auch im Preis etwas höher gehandelt wird. Die ist etwas seltener. Und da dran ist ein Leica Sumitar, 50, also so ein Collapsible, 50mm F2, Baujahr 1937. Bin ich damals drauf gekommen, weil Andreas Jorns und Paddy Ludolf damals diese Blogbeiträge über Altglas hatten. Also über alte Lights oder Leica-Objektive und die wirklich zu kleinsten Preisen gehandelt werden. Also ich habe damals für dieses Sumitar 50 F2 habe ich damals, glaube ich, 200 Euro bezahlt. Hier vorne bei Altstadtfoto Solingen übrigens, also auch direkt hier um die Ecke. Und genau, die besitze ich. Das ist in der Tat meine Immer-Dabei-Kamera. Die liegt in meinem Auto, in einer Think-Tank-Tasche. Wenn wir schon Name-Dropping machen, dann mache ich jetzt hier weiter. In einer Think-Tank-Tasche, da ist eine Rolle Film drin, da ist ein Notizblock drin und ein Kuli drin. Und diese Kamera habe ich einfach immer dabei. Da habe ich immer 35mm Film drin und wenn ich ein geiles Bild sehe, dann oder wenn ich irgendwas Cooles sehe, dann fotografiere ich es halt damit eben analog. Und die andere Leica, die ich besitze, das ist eine Leica MD. Ich glaube, Baujahr müsste so 2017 sein, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Also die letzte Leica MD, nicht die von der M10, sondern die Leica MD davor.
Die davor, auf genau.
246 Basis, ja.
Genau, das ist die Leica 246 oder 242, ich weiß ja nicht genau, ohne Display. Genau, und ohne roten Punkt vorne drauf. Und da dran ist ein Leica Summilux 50-1.4. Und an beiden Kameras ist übrigens ein Chief-Made-Kamera-Gurt von Paddy Ludolf.
Grüße an Paddy nach Hamburg.
Grüße an Paddy auf jeden Fall.
Viele sagen ja, dass von der M6 oder von der analogen Fotografie die MD so eigentlich die einzige Möglichkeit ist, so weiter zu fotografieren wie in der analogen Zeit, nur halt mit einem Chip statt dem Film, genau. Weil man eben nichts sieht.
Ja.
Wir haben auch im Store, den John, also unser Engländer, der jetzt ein Deutscher geworden ist, der schwärmt auch davon, von das Ganze ohne Display. Und ich muss gestehen, bevor ich die M10 gekauft habe, 2017 herum, war das ein großes Thema, zu überlegen, was nimmst du? Nimmst du mit oder ohne Display? Aber da meine Tätigkeit sehr stark in Richtung Workshops geht und auch Basic-Workshops, also nicht nur, wie fotografiert man Porträts, sondern primär noch so die ganz rudimentären Dinge und auch mit Nicht-Leica-Kameras, war dann eigentlich die Entscheidung eher eine Vernunftsentscheidung, zu sagen, ich muss ja den Teilnehmern auch irgendwann einmal zeigen, was da rauskommt.
Klar.
Das ist ohne Display, klar, man kann über Apps und so weiter das Ganze noch steuern, aber dann ist die Batterie schneller weg. Ja. Ist theoretisch möglich, gebe ich zu. War aber ohne Display eigentlich, ich habe es einen Tag lang probiert, Traum zum Fotografieren, man bemüht sich, man denkt viel mehr nach, man konzentriert sich, wie heißt so schön in der Werbung, mehr auf das Wesentliche.
Yeah.
Aber Schwachsinn, im Prinzip wollen die Kunden, mit denen man zu tun hat, das ein oder andere Bild sehen zwischendurch, vor allem in den Workshops oder als Demonstration. Das war eigentlich der Grund zu sagen, okay, dann brauchst du doch ein Display. Ob du hinschaust oder nicht, kannst du dir überlegen. Und manchen würde ich ja auch bei den Teilnehmern gerne mal so einen Klebestreifen hinten aufs Display.
Mach das. Das mache ich bei meinen Workshops. Also das habe ich auch übrigens einen Trick von Andreas Jorns übrigens tatsächlich. Entweder nehme ich eine Visitenkarte und klebe die hinten drauf, dass sie einfach nicht aufs Display gucken können. Oder ich mache diesen komischen Live-View oder diesen, da mache ich alles aus. Ich sage dann einfach, nee, Schnauze voll. Du guckst ja jetzt nicht drauf. So, ich bin da auch sehr radikal in meinen Workshops.
Das ist gut.
Ja.
Ich habe auch manchmal Kreppband mit, so dieses Maler-Kreppband, was wieder leichter runtergeht, um das Zoom festzuschreiben. Ja, also die Leute sollen sich ja Brennweite aussuchen, dann klebe ich das Zoom ab, also quasi den Ring, und damit haben sie de facto eine Festbrennweite. Man sieht zwar immer wieder, dass sie versuchen,
aber geht nicht.
Ich glaube immer noch, lernen kannst du nicht mit großen Teleobjektiven, sondern mit schönen Weitwinkelobjektiven, weil du dich viel mehr damit beschäftigen musst, wie du das Bild aufbaust, was im Weg ist, was an den Kanten noch steht. Beim Zoomen, da fotografierst du im Prinzip beim Hindernis vorbei und musst keinen Schritt zur Seite gehen, wenn du nicht gerade davor stehst.
Was ich habe, ganz kurz, wenn ich hier reingerätschen darf, ist,
ja, klar.
Ich hasse ja Mark Forster. Also machen wir uns nichts vor, ich finde den halt doof, den Sänger und hier, der ist ja jetzt da, der hat ja seine eigene Sendung da auf Pro oder gehabt. So, aber Mark Forster hat einen wichtigen Satz gesagt, und zwar, er sagte, ich werde dann immer am kreativsten, wenn mir alles weggenommen wird. Und das glaube ich ehrlicherweise auch. Und das sage ich auch meinen Workshop-Teilnehmern immer. Ich sage, also die wahre Essenz der Fotografie oder auch in ganz, ganz vielen anderen Dingen liegt in der Reduktion. Und einer der größten Höhenbergsteiger unserer Zeit, das ist Steve House aus Amerika, der hat auch damals gesagt, je weniger du mitnimmst an den Berg oder je weniger du im Prinzip dir einpackst oder dir vorher Gedanken machst, umso reicher wirst du an Erfahrung. Und so sehe ich das halt auch. Also die Leute, die bei mir in die Workshops kommen, also ich habe früher auch Basic-Workshops gegeben. Also wirklich Blende, ISO, Verschlusszeit, Bildaufbau, solche Dinge. Habe ich auch gemacht, alles gut. Inzwischen ist es aber so, dass die Leute, die bei mir in die Workshops kommen, die, ich sage das ja immer ganz niedlich, ich schraube euren Kopf auf, dann rühre ich oben in der Hirse ein bisschen rum, dann schraube ich da wieder zu. Und ich hatte einen Teilnehmer, Carsten, auch schöne Grüße an der Stelle, der kam mit einem Reisekoffer an, also mit diesem Lowe Pro Rollkoffer. Und da habe ich gefragt, wie viele Canon-Objektive hast du dabei? Und er antwortete, alle. Okay, also da waren bestimmt 8 Objektive drin oder so, keine Ahnung. Und ich habe auch gesagt, du nimmst jetzt eins und ich verbiete dir ein anderes zu nehmen, so ungefähr. Und genau darum geht es halt einfach, meiner Ansicht nach, so ein bisschen in der Fotografie. Ich hatte das Thema jetzt auch mit Andreas Jorns im Podcast vorgestern. ein Bild muss, du musst ein Bild fühlen, du musst ein Bild, ja, also Vincent Peters sagte so schön, was hinterlässt das Bild bei dir, wenn du es nicht mehr siehst? Also welches Gefühl nimmst du mit, nachdem du das Bild gesehen hast? Und das ist eigentlich meiner Ansicht nach das, worum es geht. Ein gutes Beispiel ist, ich hatte das große Glück, auf dem Leica Deutschland Instagram-Account mit einem Bild oder zwei Bildern gefeatured zu werden, mal irgendwie vor auch ein halbes, dreiviertel Jahr her. Dann haben die ein Bild von mir genommen, auch ein Konzertbild von Dave House, wie er am Mikrofon steht, Kopf ein bisschen gesenkt und gerade so ein bisschen in sich gekehrt ist. Die Lichter brennen komplett aus, komplett ausgebrannte Lichter, schwarz, viel schwarz im Bild und trotzdem strahlt das Bild so eine Atmosphäre aus, so ein Gefühl und ich glaube, das ist der Grund, warum Leica damals gesagt hat, das ist das Bild, was wir gerne mal featuren würden und ich glaube, darum geht's. Es geht ums Gefühl, was vermittelt wird in einem Foto und nicht um technische Perfektion. Das ist meiner Ansicht nach. Also Fotografie wird sich niemals über technische Perfektion definieren. Also wenn das so ist, dann hast du ein tolles Produktfoto oder dann hast du ein tolles Marketing- oder Werbefoto oder sonst was irgendwie. Aber ich glaube, gerade wenn es um Menschen in der Fotografie geht, Porträtfotos, Hochzeitsfotos, Konzertfotos, was auch immer. Ich glaube, das wird sich niemals über technische Maßstäbe definieren, sondern immer über das, was macht das Bild mit dir. Und das ist eigentlich, finde ich, auch mein Anspruch, mein Ansatz.
Der ist gut. Du wirst aber hören, wenn du mit, das gefällt mir.
Alles gut.
Daumen. Ja,
Daumen hoch.
Aber das ist ganz witzig. Wenn du mit oder diese Art von Aussage hörst du eigentlich wesentlich öfter von Leica-Fotografen.
Ja klar, wir machen ja auch unscharfe Bilder.
Und das Rausverhalten unserer Kameras.
Und das Rausverhalten unserer Kameras ist auch scheiße. Also von daher natürlich wirst du das von uns hören, weil wir das vor uns hochziehen wie ein Schutzschild. Also das ist doch normal.
Alles gut. Und das, genau das Gegenteil für mich ist so in die Richtung, ja, wahrscheinlich Sony oder irgendwas.
Ja, klar, natürlich.
Die mit ihrer vermutlich Technologievorsprung in vielen Teilen, die anderen Hersteller ja Jahrzehnte vor sich hertreiben.
Alles
ja.
gut, ja.
Und was machen wir? Wir nehmen die, wenn sie schon ganz perfekte Fotos sind und bauen Rauschen noch zusätzlich ein und vielleicht brauchen wir noch eine Vignette. Und wenn ich mir dein Konzertbild, was jetzt da du angesprochen hast, ich vermute, das ist das, was auf Instagram oben noch das Leica Kamera Deutschland hat.
Ach so, ja, genau.
Das so schlimm ist es nämlich gar nicht, ne? Weil was lernt man? Man kann ruhig Lichter ausfressen lassen, wenn sie im unscharfen Bereich sind. Also warum nicht?
Ja.
Ja, und so wie du sagst, das Ding hat einfach Stimmung. Da ist der Nebel in der Luft, der von Licht angestrahlt wird. Ja, genau dieses. und
ja, man sieht aber nicht mal, dass er einen Hinterkopf und einen Nacken hat. Also, ja, ich sehe das ja auch so. Leica sieht das ja auch so. Aber ich glaube, dass viele Leute dann hingehen und sagen, wie kann man so ein Bild nehmen? Also,
ja,
alles
gut. Ich weiß, was du meinst. Ja. Aber das ist wieder die Richtung, wo ich stelle das Foto, so ein Foto hinein und dann kommt, welche EXIF-Daten hast du und dann kommt da heraus, oh ja, das geht überhaupt nicht. Ja. Und mit einem 50 mm überhaupt zu fotografieren, das ist doch langweilig. Ja. Man muss mit 35 fotografieren, weil Street geht nur mit 35.
Ja.
Oder 35, ich gebe es ja zu. Aber ich habe das 50er auch und ich habe noch ein 75er, was vielleicht blöd war im Kauf, weil das wäre nicht notwendig gewesen.
Mhm.
Aber
also ich sage, also pass auf.
Aber es ist ein einfach geniales Bild, ja, egal was die Leute sagen. Und, aber um nochmal zurück, das ist, wir haben ja auch, wie ist gut, ich kenne ja auch Kunden, die von Sony wieder weggegangen sind, weil sie teilweise zu scharfe Bilder bekommen haben. Die sagen, das Ding ist knackscharf. Ich kenne das auch von meiner Frau, wenn ich Bilder mache, mit einem modernen, scharfen Objektiv, dann sagt sie, super, ja, jetzt sind die Bilder schlechter wie vorher.
Ja,
und so wie du, ich habe auch mal ausgeborgt gehabt, zum Vergleichen ein altes Objektiv, ich kann nicht, ob man so mit habe, aber also 5 cm, also 50 mm.
Ja, genau, 5 cm, genau.
Ja, das Ding hat geniale Porträts produziert.
Klar.
Ja, weich, aber trotzdem scharf. Man kann nicht jede Bohre und jedes Haar erkennen und Männerporträts wäre es überhaupt nicht. Es gab einmal einen Fotografen in meiner Kindheit, Hamilton, der hat so ich vermute, den kennst du jetzt nicht.
Er fährt jetzt Formel 1,
ja. Ja, also so voll weich gezeichnete Bilder, alles bauschig, weich gezeichnet, romantisch. Das waren so Wandposter im Schlafzimmer hinten dran und so Sachen vom Gefühl. Aber ganz so schlimm war es nicht, aber so ähnlich werden die Fotos mit diesen alten Objektiven. Wehe, du hast ein bisschen Gegenlicht, ja, dann werden die echt böse, ja, diese Objektive. Das geht so weit, dass du dann noch weiße Bilder hast.
Ja.
Aber sie machen einfach, das klingt so abgedroschen, Charakter.
Ja, Charakter.
Es ist ja anders.
Ja, also zum Thema EXIF-Daten nochmal ganz kurz. Also EXIF-Daten sind für mich total sinnlos eigentlich, weil, also um es erstmal ganz polemisch zu formulieren, EXIF-Daten ist so, als wenn du im Restaurant fragst, den Koch immer, was für eine Pfanne und was für einen Kochlöffel hast du benutzt. So, das sind EXIF-Daten. So, das hilft dir gar nichts. Oder wenn du einen Schriftsteller fragst, welchen Stift hast du benutzt und auf welchem Papier hast du geschrieben. So. Weil, also EXIF-Daten, was helfen die dir? Was bringt das? Das bringt gar nichts. Du kannst nicht das Bild anhand von EXIF-Daten reproduzieren. Das wird nicht funktionieren. So, also warum interessiert das einen? Also das ist genauso, also ich meine, ich bin bei Facebook in einer Leica-Gruppe drin, da kann man halt so seine Leica-Fotos rein, also die Bedingung ist, dass ein Teil an der Kamera ein Leica-Teil sein muss. So, also ein Objektiv oder der Body oder beides. So, und da muss man halt immer dazu schreiben, welche Kamera, welches Objektiv, damit das halt zuzuordnen ist. Okay, kein Problem. Aber am Ende ist es so, dass es ist scheißegal, wenn ich dir jetzt verrate, pass auf, dieses Bild da hinten, im Hintergrund, was du jetzt siehst, was die Hörer nicht sehen, aber das ist, wie gesagt, eins dieser Live-Fotos. Du kannst auch das da unten nehmen, ist übrigens auch von mir, auch mit einer Leica gemacht. So, und wenn ich dir jetzt sage, pass auf, das ist mit einer Leica MD gemacht worden, im 50-1.4. Dieses 50-1.4 hatte ich gerade auf Blende 2.8 eingestellt. Das ist die Verschlusszeit nach 80 ISO 3600 und ja, das war's. So. Was bringt dir das? Das bringt dir gar nichts. Weil du hast, pass auf, du hast die Kirche nicht, in der ich das fotografiert habe. Du hast den Sänger nicht, den ich fotografiert habe. Du hast die Stimmung, den Song nicht. Du hast den Abend nicht. Du hast das Wetter nicht. Du hast nichts davon. Ja. Das heißt, EXIF-Daten sind vollkommen sinnentleert. Das bringt niemandem was. Und deswegen sage ich immer also eine EXIF-Daten, also habe ich noch nie, glaube ich, irgendwo hingeschrieben, weil es einfach nichts bringt. Und das ist ja auch das, was zum Beispiel Benjamin Jaworski, der hatte das ja auch immer so in seinem Podcast oder in seinen Videos, hat er das, glaube ich, irgendwie gehört, er hat ja immer diesen Slogan gehabt, sag mal Einstellungen, Digga. So, und es bringt nichts, wenn ich dir meine Einstellungen verrate, weil selbst die Stimmung, selbst meine Stimmung als Fotograf oder die Stimmung des Sujets, des Menschen, den ich fotografiere, ist eine andere. Also ist eine andere Stimmung. Und selbst die Stimmung wirkt sich natürlich schon auf das Bild aus. Also von daher, also EXIF-Daten, ja, bringt nichts.
Unsinn. Richtig.
Mach einfach geile Bilder, fertig.
Aber du hast nicht mitgekriegt, wir haben bei der M10 am Anfang keine Blendenwerte abgespeichert, weil Leica die Blendenwerte ja, oder die Leica M die Blendenwerte gar nicht kennt, sondern nur schätzt, aufgrund von Lichtdifferenzen.
Okay,
ja.
Siehst du, weißt du mehr als ich.
Du hast oben an der Kamera einen Sensor, der die Helligkeit misst vorne.
Ja.
Und er rechnet dann aus, was kommt durchs Objektiv durch, was kommt außen an und die Differenz ist die Blende.
Cool.
Wenn du einen Graufilter davor schraubst, ist die Blende schon wieder eine andere. Aber das war halt, weil man es braucht. Dann wurde das weggelassen, weil es ja eh nicht gestimmt hat oder nicht ganz genau war. Dann gab es die großen Diskussionen, bitte mach das wieder, es kann ja nur eine Firmware sein. Dann gab es irgendwo ein Software-Update, dann waren die Blendenwerte wieder da, wieder geschätzt oder berechnet. Ja, gibt es wieder Diskussionen, wir schaffen es ja nicht einmal bei Leica, die Blendenwerte richtig auszulesen. Wobei man wissen muss, wir können nicht auslesen, weil dieses mechanische Objektiv hat keine Verbindung zur Kamera von der Blende bis zum Gehäuse. Da ist nichts. Ne? Also, aber das sind so die Dinge. Ich habe ein zweites Beispiel an der Stelle. Wenn du dein iPad nimmst und ein Foto herzeigst oder irgendein Tablet und du gibst das einem technisch versierten Fotografen, dann macht er als erstes einmal und zoomt. Mhm. Dann kommt zurück, der Fokus sitzt nicht an der richtigen Stelle oder irgendwas in dieser Art. Das ist ungefähr wie EXIF-Daten. Wenn du dieses iPad irgendjemandem gibst, der von der technischen Fotografie überhaupt keine Ahnung hat, dann schaut der nur, sag ich mal, der Oma, ja, dann schaut die nur das Bild an und sagt, oh, schön oder nicht schön.
Ja,
Ja, das und fangt gar nicht an zu zoomen, sondern die richtig. Sieht ein Foto. Und wenn ich jetzt, du hast ein zweites Bild in deinem Instagram-Account, wo Leica-Kamera drüber steht, ein Mädel, das da im, ein Mädel, das da in irgendeinem düsteren, etwas staubigen Raum steht.
Das ist ein Atelier, das ist die Schwarz-Weiß-Malerei in Solingen.
Entschuldigung, ich nehme alles zurück.
Nein,
das Bild schaut aber so aus, als ob es in einem alten Schloss wäre.
Oh.
Ja. Ja, mit den Vorhängen dahinter etwas. Ja, genau dieses. Mhm. Bei mir schaut es noch ein bisschen weniger knackig aus auf dem Display, wie bei dir am Handy. Alles aber gut. Auch eines dieser Bilder, wo ich sage, naja, jetzt kann man natürlich über die dunklen Farben im Gesicht nachdenken. Ja, auf der anderen Seite zeigt das einfach eine Stimmung. Wie gesagt, ich hätte das jetzt als vielleicht altes, etwas verfallenes Schloss oder irgendwo Herrenhaus gesehen, wenn es jetzt kein Studio ist. Aber ja, dann ist es ein gutes Studio.
Das ist eine alte Brauerei.
Dann wird es ja passen.
Genau.
Die hohen Räume.
Ja.
Aber es ist auch das, wo eigentlich die Stimmung zählt, ja, und nicht sie steht in der Mitte und sie steht nicht auf der Seite. Ja, und dann kannst du über Schnitt nachdenken und dann kann man über.
Also auch da gibt es also
einfach ein geiles Bild.
Da gibt es halt eine Geschichte insofern zu, dass da habe ich das, also ich habe mir an dem Tag eine Nebelmaschine gekauft für, ich glaube, 20 Euro bei eBay Kleinanzeigen oder sowas. Und ich habe gesagt, ich benutze die jetzt einfach mal. Also einfach aus Spaß irgendwie, weil ich habe die Bilder von Vincent Peters gesehen und da ist es auch oftmals so, dass im Hintergrund die Räumlichkeiten immer so leicht vernebelt sind. Das kannst du ja auch einfach, indem du einen Bogen Zeitungspapier nimmst und einfach den einmal anzündest, wenn du jetzt nicht unbedingt gerade in einem vollhölzernen Raum bist, dann hast du auch so eine leichten Nebelwaben da drin irgendwie. Und ich habe einfach gesagt, nee, ich will eine Nebelmaschine haben, ich möchte das Ganze ein bisschen kontrollierter haben. Und die kosten ja wirklich nichts mehr. Und dann habe ich mir die gekauft und habe da einfach Nebel reingeballert in den Raum noch und nöcher und habe halt die Vorhänge zugezogen, weil ich mag halt einfach kontrolliertes Licht ganz gerne. Und Alba, so heißt das Model, steht an einer alten Ledercouch und hat ihre Hand eben auf dieser Couchlehne und schaut mich an. Und dann habe ich ein Bild gemacht. Und
wie man es halt macht.
Ja, was soll ich sagen? Ich bin Fotograf, was soll ich halt so sagen? Ne? Und das ist die Geschichte dahinter. Und da ist jetzt auch nichts Spektakuläres in dem Sinne. Wie gesagt, das ist ein Atelier, Schwarz-Weiß-Malerei, das habe ich für 2 Stunden gebucht. Hier in Solingen kann ich jedem empfehlen, super geil. Nebelmaschine, tolles Model, macht die Augen auf. Das ist alles.
Das ist gut.
Ja.
Na, wie gesagt, das war das, weil du eben gesagt hast, ja, da brauche ich keine EXIF-Daten für das Bild, sondern das ist einfach ein schönes, ansprechendes.
Vor allen Dingen glaube ich, wenn ich da die EXIF-Daten zu veröffentlichen würde, würden die Leute wahrscheinlich wieder hingehen und sagen so, oh, so kann man doch kein Bild machen. Doch, siehst du doch, geht.
Ja, viel zu viel Schärfentiefe.
Ja, oder keine Ahnung, würden wahrscheinlich sagen, so, oh, hätte man da nicht die Blende ein bisschen weiter und hier die Verschlusszeit? Nein, hätte man nicht. Ich habe es ja jetzt so gemacht und fertig. So, und
reicht ja.
Ja. Die Leute diskutieren halt einfach über das Falsche. Also die Leute diskutieren halt über, wie gesagt, EXIF-Daten und keine Ahnung was. Also das, also ich meine, Michael, ganz ehrlich, ich habe ja auch angefangen vor ein paar Jahren die Fotografie zu verstehen. So und ja, genau. Und die Fotografie-Szene zu verstehen, sagen wir es mal so. Das ist, glaube ich, der bessere
Ausdruck. Anders.
Genau. Und da ging es ganz am Anfang ging es wirklich nur um Brüste, um nackte Haut, um Aufwand beim Shooting und um technische Ausstattung. Und das hat mich damals in eine fotografische Depression getrieben. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht alles sein in der Fotografie, überhaupt nicht. Und dann bin ich ja beim Andreas Jorns in die Therapie gegangen, sozusagen. Und da hat sich ja meine Denke komplett verändert. Und dementsprechend bin ich jetzt da ein bisschen nicht geheilt von. Also ich sag ja, ich finde halt auch technische Spielereien zwischendurch immer noch mal ganz cool, so ein bisschen. Also alles in Ordnung. Aber auch da, ne, ich glaube, das zieht sich wie ein roter Faden durch diese Folge. Am Ende muss mich das Bild ansprechen. Und wenn das Bild mich anspricht, dann, also wenn ich das Bild scheiße finde, frage ich auch nicht, welche Kamera benutzt wurde. Ganz einfach. Wenn ich das Bild kacke finde, dann so frage ich nicht danach. Wenn ich das Bild aber geil finde und das Bild was mit mir macht, dann frage ich auch gerne, und sagst so, hey, wie hast du das gemacht? So. Aber das frage ich dann nicht, um zu erfahren, welche Exif-Daten irgendwie dann abzulesen wären. Oder das frage ich dann nicht, um zu hören, das ist das neue, entspiegelte, keine Ahnung, ich habe überhaupt keine Ahnung von. Ja, was auch, ich habe gar keine Ahnung von dem ganzen Gedöns. Sondern dann darf mir gerne jemand sagen, pass mal auf, das habe ich mit einer Leica M6 auf 35mm Film. Dann sage ich, geil. Oder das ist mit einer Mamiya RZ auf Ilford HP5 oder so. Das finde ich dann cool. Aber das frage ich dann einfach deswegen, weil ich das Bild als solches schon toll finde. Und dann frage ich natürlich, wie es gemacht wurde. Einfach, weil ich es interessant finde. Aber eine technische Angaben, egal ob Exif-Daten oder Kamera, Body, Objektiv, macht ein Bild nicht besser, wenn ich es das erste Mal sehe.
Aber würdest du, ich bin voll bei dir, gefällt mir, um das so zu sagen, aber würdest du, wenn du sagst, ja, das wurde mit deiner M6 gemacht oder mit was auch immer in dieser Art und Weise und das ist cool, glaubst du, dass du das auch sagen würdest, wenn der sagt, das habe ich mit deiner Sony gemacht?
Klar.
Würdest du dann nicht sagen, okay?
Nö. Also, nee.
Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube nämlich, dass wenn jemand mit einer Sony das Bild gemacht hätte, dass du das akzeptierst, dass es ein modernes Gerät ist. Wenn du das aber mit einer alten Kamera machst,
die nicht state of the art ist,
dann wirst du wahrscheinlich eher sagen, oder dieses Gefühl am Pfad, toll, es spricht mich vielleicht sogar noch mehr an, jetzt wo ich weiß, es ist mit einem auf Filmen gemacht.
Das ist richtig.
Was du gar nicht erkannt hättest.
Genau, das ist richtig, da gebe ich dir recht. Also wenn du jetzt hingehen würdest und sagen würdest, pass auf, mit welcher Kamera ist das Bild gemacht? Mit einer Leica M10 oder mit einer Sony? So, und wenn er mir dann sagt, es ist eine Sony, würde ich sagen, hey, cool, okay. Also, okay,
ja.
In Ordnung, Punkt. Jetzt geht es aber um meine Ansicht der Wertigkeit zwischen analog und digital. Denn ich per se oder persönlich finde, ich habe da regelmäßig Diskussionen mit meinem Kumpel Ludger Staudinger von den Ruhrpott-Fotografen, übrigens auch ein ganz großartiger Podcast, kann man wirklich sehr gut hören. Für mich wird ein Bild wertiger, wenn es analog gemacht ist. Weil ich weiß, dass der Mensch, der die Kamera in der Hand hält, schon noch ein bisschen mehr von Fotografie verstehen muss, als nur einen Knopf halb durchdrücken ist Augenautofokus, einen Knopf ganz durchdrücken ist Auslösen. Mir gibt es ein wertigeres Gefühl. Ja, also ich fotografiere jetzt seit, ist noch gar nicht so lange, 2-3 Jahren wirklich intensiv analog. Und für mich ist es immer noch so, wenn ich einen Film selbst entwickle, dann renne ich immer noch hier durch die Wohnung und schreie, ich habe Feuer gemacht. So, das ist für mich immer noch so, das ist mega wertig und wertvoll. Und wenn ich dann noch sehe, die Bilder sind scharf, die sind gut belichtet, da bin ich der geilste Fotograf auf der ganzen Welt, so ungefähr. So. Einfach weil ich das wirklich, wirklich mit meiner Einschätzung, mit meinem Wissen geschaffen habe, sozusagen. Und das macht für mich per se das Bild wertvoller. Aber, und jetzt komme ich wieder auf das Beispiel zurück, was du gerade schon genannt hast, die Oma. Meine Oma lebt nicht mehr, deswegen nehme ich immer meine Mutter. Wenn ich meiner Mutter ein Bild hinlege, links analog, rechts digital, so, die sieht den Unterschied nicht. So, die sieht den Unterschied nicht. So, das ist meiner Mutter auch vollkommen egal. Die sagt dann, Robin, das Bild rechts finde ich scheiße oder das gefällt mir nicht, um es mal so zu sagen. Und dann sage ich, ja, aber das ist mit einer Leica MD oder mit einer Leica M10P gemacht worden. Da sagt die,
was ist das?
Okay. So, wenn die dann aber sagt, das linke Bild ist super, dann sage ich, das ist mit einer Canon AE1 auf 35mm Film gemacht, dann sagt die auch, ist mir egal, ist schön. So, und darum geht's. Ja, darum geht's. Natürlich finde ich das immer cool. Also ich sage ja, ich finde diese ganzen Leitzianer untereinander cool. Ich freue mich über sowas. Aber auch da gibt es zig polemische Zitate. Also ich kann einen Scheißfilm auf einem Sony 4K Ultra HD Film gucken und ich kann einen richtig geilen Film auf einem alten Röhrenfernseher gucken. Also am Ende des Tages, die besten Gerichte, die man so kochen kann, sind die von Oma. Und die haben in der Regel, haben die nicht die neuesten Jamie Oliver Pro Model Tefal-Pfannen, sondern die haben im Prinzip irgendwelche alten gusseisernen Pfannen aus dem Krieg noch irgendwie von mir aus. Und das schmeckt das Essen am besten. Also,
und Schweineschmalz.
Und Schweineschmalz.
Bin ich Wiener Schnitzel für mich als Österreicher.
Ja, sehr gut, genau, sehr gut. So, das ist, Verstehst du? Also darum geht es am Ende des Tages. Das Ergebnis ja. zählt. So, und wenn das Ergebnis natürlich insofern mir in die Karten spielt, mit den Menschen mich dann über Leica oder über sonst was unterhalten zu können, dann ist das schön, dann ist es ein Türöffner. Aber das ändert nichts daran, ob das Bild gut oder schlecht ist.
Wenn du merkst du diesen Türöffner, wenn du beispielsweise also mit Hochzeiten anbietest? Kommst du dorthin? Ich frage jetzt einfach,
nee,
du sagst, na, eigentlich merkt man es nicht, weil wir haben Teilnehmer, Kunden, Bekannte, ja. wie auch immer, die sagen, ja, wenn du da hinkommst mit so einer Leica M, dann wirst du erstens einmal ausgelacht, so nach dem Motto, und wo ist jetzt dein Fotoapparat? Mhm. Ja, bis die ersten Bilder vielleicht kommen. Auf der anderen Seite gibt es welche, die sind ein bisschen fotoaffin, kennen die Marke, so wie du sagst, man wird dann in der Kirche plötzlich vom Herrn so und so angesprochen, sagt, hey, ich habe auch eine Leica gehabt, geht das immer noch? Ja. Ich kann mich erinnern, wir waren letztes Jahr Weihnachten in New York, auf der Brooklyn Bridge kam auch jemand mit einem 35 mm und einer M10 irgendwas entgegen. Ja. Da schaust du den Asiaten, wahrscheinlich genauso ein Tourist wie ich, in der Früh den Sonnenaufgang zu fotografieren. Ja. Dann schaust man sich an und spricht drüber und sagt, oh, nice Kamera. Und entweder redet man zwei Worte mehr oder man zieht wieder seines Weges. Aber man hat, ich hätte das mit damals in Nikon-Zeiten, ich hätte keinen Nikon-Fotografen angesprochen und gesagt, hey, du auch eine Nikon. Ja, also, komisch, glaube ich, hätte nicht gemacht. Ne? Aber ich glaube auch, dass das so ist wie, du kaufst ein neues Auto und plötzlich haben alle das gleiche Auto. Ja, oder
Das ist wie Harley fahren, man grüßt sich halt. Also es ist so, also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, bei Leica kaufst du halt eben nicht nur eine Kamera, sondern du kaufst halt ein Stück weit auch eine Dazugehörigkeit irgendwie. Also das ist, man kauft natürlich ein Stück weit Exklusivität, so einfach, das ist nun mal so. Man entscheidet sich meiner Ansicht nach relativ bewusst für eine Leica.
Also du kaufst jetzt
ich auch.
Also, für mich ist eine Leica keine Wert, dazu muss man vielleicht sagen, wir haben Anwender, die kaufen die Leica als Wertanlage. Also kauft einen Tresor, damit er seine Kamera dort reinpacken kann. Ja? In Rot, in Blau, in Grün, keine Ahnung, welche Sondermodelle.
Geht auch, klar.
Bei mir, das steht jetzt in der Tasche, mein 35er, was ich fast immer drauf habe, und zählte nur das 50er, das ist zerkratzt. Also die Sonnenblende hat Mecken. Weil irgendwann einmal, wenn man das, den Schmarrn verwendet, ja, dann gibt es da Spuren. Ja, und ich habe einen Kollegen im Leica Store, der zeigt mir dann sein. Sag, schau mal, ich habe eine mehr wie du. Ja, wir verwenden die Kamera also. Ja, und die Kamera also in die Tasche zu packen und wegzupacken, weil ist schwierig. Ganz klar, wir alle wissen, was das Zeug kostet. Ja, also,
aber am Ende, am Ende des Tages ist es aber doch bitte ein Nutzgegenstand. Also am Ende des Tages ist es
muss es sein.
Ja, also okay, ich respektiere jeden, der hingeht und sagt, ich kaufe mir jetzt die neue Leica Q von Nikki Six Designed mit dem Schlangenlederüberzug und weiß nicht, das ist okay und ich stelle mir die hin. So, oder ich kaufe mir jetzt die Jim Marshall Leica und stelle mir die in Tresor oder in die Vitrine. Okay, das ist eine Wertanlage.
Das ist
okay. Genau. Aber auch da entscheidest du dich nochmal innerhalb der Leica-Familie sozusagen sehr bewusst für. Für mich war eine Leica immer ein Arbeitstier, aber auch immer was Besonderes. Und meine Leica MD zum Beispiel, die hat auch Abnutzungsspuren. Ich habe da auch letztens mit Andreas über einen Podcast noch drüber oder im Podcast drüber gesprochen. Die hat richtig geil, die kriegt jetzt Macken am Batteriedeckel, die oder am Bodendeckel. Die kriegt Macken am Objektiv, oben am Auslöseknopf. Selbst siehst du mittlerweile so dieses Messing durchkommen. Das ist total geil. Also sowas mag ich einfach voll gerne. Ich mag einfach so, wenn man Benutzungsspuren sieht. Aber um nochmal auf das Thema vorher kurz einmal zurückzukommen.
Ja. Door Opener war das die Geschichte.
Ja, genau. Das ist, also ich finde es vollkommen richtig. Also, wenn du halt in der Fotografie einsteigst, so wie ich damals auch, entscheidest du dich zwischen Canon und Nikon. Das war damals so. Also ich habe ja vor 10, 12 Jahren angefangen, so richtig. So. Und mir wurde die Entscheidung abgenommen, weil damals meine damalige Freundin sich eine Canon-Kamera gekauft hat. Und nach 3 Tagen keinen Bock mehr auf die hatte, weil die einfach zu viele Knöpfe hatte und das war nicht so ihrs. Und dann habe ich gesagt, komm, gib mal her. So, das heißt also, im Endeffekt war es da halt einmal eben Canon Nikon. So, jetzt ist es inzwischen natürlich über die letzten Jahre ein bisschen breiter geworden, der Markt für die ich sage es immer, Normalanwender. Da hast du jetzt noch dabei Panasonic zum Beispiel mit der Lumix, super geile Kamera. Also mein Kumpel Carsten benutzt die zum Beispiel für seine Aufträge, für Videos, alles mögliche, super geile Kamera. Du hast Fuji, die mittlerweile, finde ich, vollkommen auf Augenhöhe sind mit Canon, Nikon und Sony. Also Fuji macht so geile Kameras, muss man ehrlicherweise sagen. Also Respekt auf jeden Fall. Und du hast halt eben Sony, die halt eben gerade alles vorantreiben mit ISO-Reserve, mit super schnellem Verschluss und was nicht alles. Alles cool. So, das heißt also, als Normalanwender, wenn du Bilder machen willst von Hund, Katze, Maus, von Familie, von Freunden, einfach so ein bisschen fotografieren, dann entscheidest du dich zwischen Canon, Nikon, Fuji, Sony, vielleicht noch Panasonic, so ungefähr. So, du würdest niemals hingehen. Das kann mir keiner erzählen. Wenn doch, schreib es bitte in die Kommentare, schreib mir eine Mail, was auch immer. Du würdest niemals hingehen und gehst in den Laden rein und sagst, ich bin Anfänger, ich habe eigentlich keine Ahnung, ich möchte das jetzt mal so ein bisschen irgendwie rumprobieren, hier eben, wie gesagt, mit Hund, Katze, Maus, Familie. Ich kaufe mir jetzt eine Leica M. Das machst du nicht. Also, das habe ich noch nie gehört. So, wenn das einer gemacht hat, bitte bei mir melden. So, den lade ich in meinen Podcast ein. So, eine Leica ist eine sehr bewusste Entscheidung, finde ich, weil du halt ja auch verzichtest. Also du weißt ja auch genau, Leica hat einfach nicht dieses geile Rauschverhalten, was eine Sony zum Beispiel hat. Du weißt, eine Leica hat keinen Autofokus, also zumindest eine Leica M nicht. So, und du weißt halt eben auch, dass ja, dass da halt eben bewusst, sehr bewusst reduziert wird, sehr bewusst ja, sehr bewusst halt eben weggelassen wird bei Leica irgendwie. Ja. Und das muss man wollen, das muss man wirklich wollen. Und ich glaube, das, wie ich schon gesagt, ich glaube, das ist immer noch ein Stück weit eine Besonderheit. Das ist jetzt nichts, wofür man eine fürchterliche Erektion kriegen sollte. Das ist jetzt nichts, wofür man irgendwie sagen sollte, ich bin der beste Fotograf auf der ganzen Welt. Das ist Quatsch. Aber eine Leica ist eine bewusste Entscheidung. Und ich glaube, wenn man jemanden in New York auf einer Brücke oder auf einer Hochzeit oder sonst wo sieht, der auch eine Leica hat, man hat sofort irgendwie so eine kurze Verbindung irgendwie. Das klingt total bescheuert, aber es ist so.
Ja.
Und das mag ich. Das finde ich auch okay. Das finde ich vollkommen, vollkommen okay. Man hat sofort ein Gesprächsthema und das mag ich. Ich finde das gut. Habe ich mit Canon nicht. Also wenn ich mit einer Canon auf eine Hochzeit gehe, da spricht mich kein Mensch an. Das ist
normal. Das erwartet man.
Ja, eben, das erwartet man, richtig, genau, das erwartet man von einem Auftragsfotografen, erwartet man eine große Canon oder eine große Nikon und vielleicht jetzt momentan noch oder inzwischen noch eine große Sony. So, ja. Das erwartet man. Eine Leica erwartest du nicht. Und damit, genau,
das ist halt so. Aber es gab noch nie Probleme, dass jemand gesagt hat, naja, wir wollen schon gute Bilder haben.
Nein, also
ich hatte es noch nie, deswegen frage
ich mich. Ich auch nicht. Also meine Hochzeitspaare buchen mich nicht
wegen dem Kameramodell.
Die buchen mich überhaupt nicht für mein Kameramodell. Also die wissen das gar nicht. Also ich schreibe es ja auch nirgendwo hin. Also ich schreibe ja nirgendwo hin. Ich fotografiere meine Hochzeit mit einem Canon 8518, mit einer Canon 6D, mit einem Canon 2470-28, bla. Das mache ich ja nicht. Also wenn auch da wieder. Wenn ich mich oder wenn ich meine Dienstleistung über technische Geräte definieren muss oder sagen wir mal anders, wenn ich meine Fotografie, die ich anbiete als Dienstleistung, mit technischen Gerät untermauern muss,
machst du's
dann falsch. Mache ich was falsch. Dann sind meine Bilder nicht gut genug. Oder dann ist mein Selbstbewusstsein nicht gut genug, um sagen zu können, ist doch scheißegal, was für eine Kamera ich zu eurer Hochzeit mitbringe, vertraut mir einfach, ich mache geile Bilder.
Ist gut. Das heißt, du hast auch keine Sorgen, dass es keinen zweiten SD-Kartenschacht gibt. Die große Diskussion immer
ja, bei neuen Modellen. Naja, ja doch. Also,
Wunderpunkt, ne?
Nö. Och, nee, also ich sage jetzt mal, ein Wunderpunkt ist das jetzt nicht unbedingt. Also sagen wir es mal so. Wer nicht hören will, muss fühlen. So, das ist einfach so. So, mir ist es noch nie passiert. Also mir ist noch nie eine Karte abgeraucht.
Mir auch nicht.
Mit meiner Canon 6D, die ja mein Arbeitstier für Hochzeiten ist, da ist ein Autofokus dran, da ist ein Display dran, die nutze ich dann schon ganz gerne für Hochzeiten oder auch für Videos, wenn ich filme, dann nehme ich auch die 6D. Da ist kein zweiter Kartenschacht und da ist mir noch nie irgendeine Karte abgeraucht. So, jedes Mal, wenn ich das jetzt erzähle, sage ich mir, gleich raucht mir eine Karte, morgen, wenn ich irgendwie die 6D wieder benutze, raucht mir eine Karte ab. 1000%ig. So, das wird passieren. So, ist bis jetzt noch nicht passiert, inshallah, darf so bleiben. Habe ich kein Problem mit. Also
Ja, kann man ja nicht ändern. Also, es war auch in der Vergangenheit so, wie du den Film nicht richtig eingelegt hast, hast auch erst nach 40 Bildern gemerkt, dass der Aufzug durchdreht sich.
Ja, also, das finde ich ganz traurig.
Aber gab es auch, ne?
Ja, das stimmt. Aber
gerade in der M6, wenn du nicht aufpasst, am Anfang erst in den Film einlegst, kann da schon passieren, dass dich die Rückspulkurbel nicht mitdreht. Das schaut man einmal nicht. Ab dem Zeitpunkt schaust du bei jedem Mal nach, wie es geht. So wie du, habe ich mir jetzt eine Haselplatte mal ausgeborgt, ja, das erste Mal einen Film eingelegt. Ich war mir nicht sicher. Dreht sich der jetzt mit oder ist das Zahlenwerk auch da, wenn kein Film drinnen liegt? Ja, weil ich mich einfach zu wenig mit dem Modell beschäftigt habe vorher. Der Film war eingelegt, ja, so wie auch immer. Man schaut im YouTube nach, wie das geht, weil so richtig macht es das schon lange nicht mehr und war sicher falsch beim ersten Mal. Und dann läuft das Zählwerk mit und hört nach 12 auch auf. Ja, jetzt kannst du nur hoffen, dass der Film auch wirklich da durchfährt. Und dann erst beim Weiterspulen merkt man, okay, jetzt ist der Widerstand anders, also muss der schon irgendwie gewesen sein. Und das hast halt, den Vorteil hat jetzt die digitale Fotografie. Du hast irgendwo ein rotes Licht, wenn die SD-Karte nicht funktioniert oder fehlt.
Ja. Ich habe aber genau das Gleiche mit der Hasselblatt. Genau das Gleiche. Du hast ja gerade das Foto von Alba angesprochen, eben das, was auch von Leica gefeatured wurde. So, und da an dem Tag hatte ich auch mir eine Hasselblatt ausgeliehen, auch von Andreas, glaube ich, oder von Dennis, ich weiß nicht mehr genau, und habe den Film verkehrt rum eingelegt. Ich wusste gar nicht, dass das geht überhaupt, aber ich habe den Film falsch rum eingelegt und als ich dann zu Hause später den Film entwickelt habe, habe ich gesehen, da sind nur so Umrisse drauf. Also ich habe offenbar durch die Trägerfolie durchfotografiert, also total bescheuert eigentlich.
Dass das geht, wusste ich jetzt gar nicht.
Ja, ich wusste auch nicht. Auf jeden Fall habe ich wirklich nur Umrisse auf dem Bild, auf dem Film gehabt und habe im Prinzip, also irgendwas habe ich massiv falsch gemacht und das merkst du halt dann auch erst später, wenn du dann die Entwicklerflüssigkeit ausgießt, sozusagen.
Ja.
Naja,
aber c'est la vie, ne? Das ist so, ja. Und bei Hochzeiten wäre es vielleicht blöd, aber so unvorbereitet würde man ja mit so modernen, neuen Dingen gar nicht auf die Hochzeit gehen. Ja. Deswegen manches Altbewährtes funktioniert ja doch.
Du hast noch Fragen? Bitte? Hast du noch Fragen?
Eine.
Also ich habe übrigens ganz viel Zeit. Du hast ja damals gesagt, irgendwie, ja, so 45 bis 60 Minuten, ganz ehrlich, wir können jetzt wir können jetzt eine Stunde noch weiter. Ne, haben wir nicht. Wir haben ja später angefangen als 8.30 Uhr. So.
Ja.
Also, wie du willst.
Gibt es etwas, was du sagen möchtest? Ich habe noch eine Sache da. Ich habe gehört, das ist etwas, weil es auch mir entgegenkommt. Ja? Also ich bin jetzt über 50, du schaust noch etwas jünger aus wie ich. Zumindest ist dein Licht besser als bei mir. Die Überlegung zu sagen, ich werde jetzt Vollzeitfotograf und ich lebe davon, das wäre natürlich schön. Ja, vor 30, 35, keine Ahnung, vor Jahren, vor dem Studium, hatte ich die glorreiche Idee zu sagen, also nicht, ich gehe nach Nicaragua, Kriegsberichterstattung oder irgendwas in dieser Art, das wäre so spannend gewesen als Maturant, also Abiturient, wie das in Deutschland heißt. Die Eltern haben damals gemeint, ja, nur über meine Leiche fährst du dorthin, noch dazu mit einem Fotoapparat, wie es lernt zuerst was Gescheites und Fotografie bleibt dein Hobby. Muss auch gestehen, die Hasselblatt war dann damals Netzwerktechniker, Ausbildung und so Geschichten macht. Novell war damals noch interessant und der Trainer dort hatte mit Hasselblatt fotografiert. Sagt, eigentlich ist das, was ich irgendwann einmal machen möchte. So von oben in die Kamera hineinschauen und vorne hinausschauen und alles steht am Kopf, mehr oder weniger. Es hat dann 30 Jahre gedauert, bis ich mal sowas einmal die ersten 12 Bilder jetzt fotografiert habe.
Ja, verstehe.
Von 12 Bildern ist eines so geworden, dass ich sage, das könnte ich auch herzeigen. Die hatten dann 11. Ja, schon der Handbelichtungsmesser war wieder Übungsfrage.
Ja,
weil das Ding einfach keinen Belichtungsmesser hatte. Aber wenn ich mir heute nachdenke, zu sagen, okay, vielleicht hätte ich es damals machen sollen. Ja, nicht studieren, nicht, ich weiß nicht was und keine normale Arbeit, sondern Fotograf. Heute gibt es genügend Podcasts und Fotografen, die sagen, ja, mach es auf jeden Fall, du kannst locker davon leben und ähnliches. Ich denke nur, das, was du auch gesagt hast, der Onkel Otto fotografiert irgendwas und dann kommt halt wer und du selbst als Fotograf auf Hochzeiten oder irgendwas, ja, bist dann gar nicht mehr gefragt oder irgendwas, weil halt da jemand kommt. Abgesehen davon haben ja viele gar nicht den Vergleich zu sagen, schau mal, da bist du möchtest ein gewisses Geld für deine Fotografie und der andere kommt und sagt, er macht's umsonst und zum Schluss kommt dann jemand und sagt, ich weiß, du kennst dich im Photoshop aus, kannst du das vielleicht etwas aufhübschen? Würdest du dich jetzt selbstständig machen?
Nein. Ich weiß, also wir hatten das ja lustigerweise schon off Mikrofon sozusagen, ja, ja. Vor dem Gespräch. Alles gut. Nee, will ich nicht machen. Also genau aus dem Grund, was du jetzt gerade schon gesagt hast. Also ich habe...
Aber du bist jung. Nee. Ich hab zwei Kinder und
ich bin vorgestern ich bin vorgestern 37 geworden, also ich bin nicht jung.
Also jung. Alles ja, Gute, genau. Aber jung.
Danke. Ja, ich hab den Bartwuchs eines 8-Jährigen, egal. Also nein, ich würde mich nicht selbstständig machen. Das hat mehrere Gründe. Einerseits...
Du hast den besten Chef der Welt, das habe ich schon gehört von dir. Und den besten Job der Welt. Ne? Also ja, das kenne ich schon.
Ja.
Das in ist einer dieser Folgen, die du da
gehabt hast. Ja, das stimmt in der Tat. Also inshallah, Alex. Also Selbstständigkeit ist halt ein schwieriges Pflaster, wenn man so sensibel ist, sage ich jetzt mal wie ich. Also ich kann das nicht. Ich kann das nicht, weil ich brauche eine gewisse Sicherheit im Leben. So, das heißt, lieber habe ich einen Job von 9 bis 5 sozusagen oder von 8 bis 4, ist ja scheißegal, der mir meine Miete bezahlt, der mir meinen Kühlschrank voll macht und der mir meinen Tank voll macht. So, dann habe ich einfach gerne auf das hat Punkt. So, das sichert mir meine Lebensmöglichkeiten, meine Lebensumstände. Das ist ein Job, den ich, kann ich das sagen? Der ist fernab der Fotografie. Und die Fotografie ist meine Liebe. So, das ist meine Leidenschaft. Das ist eine ganz eigene Blase sozusagen. Das ist eine ganz eigene Welt. Und wenn ich, glaube ich, die Fotografie jetzt dafür benutzen müsste, um eben meine Miete zu bezahlen und solche Dinge zu machen, dann würde ich die Fotografie mit etwas behaften. Dann würde ich meiner Fotografie die Freiheit nehmen, vielleicht auch die Leichtigkeit nehmen, oder was ich ja immer sage, für mich ist Fotografie ja, also gerade im Hobbybereich, also oder Semi-Amateur, wie auch immer, ist Fotografie für mich mein Ausdruck von Freiheit, ein Stück weit, oder mein Ausleben von Freiheit, mein Ausleben von Neigung, ist ja scheißegal, von Leidenschaften. So, und wenn ich das plötzlich tun müsste, um damit meinen Kühlschrank voll zu machen, dann geht diese Freiheit verloren. Und das möchte ich nicht. Ich möchte die Freiheit, also ich möchte auch die Freiheit haben, und das finde ich übrigens in der Hobbyfotografie oder in der Amateurfotografie ganz, ganz wichtig. Ich möchte die Freiheit haben, die Kamera weglegen zu können. Ja, ich möchte die Freiheit haben zu sagen, ich mache heute mal nichts. So. Und das geht nicht mehr, wenn du halt davon leben musst. Und plötzlich musst du auch Dinge machen, weil der Monat vielleicht, also du merkst jetzt am 15. des Monats, merkst du jetzt so, Umsätze sind noch nicht so, wie ich mir das so vorstelle. Und plötzlich muss ich dann die Sujets fotografieren, auf die ich vielleicht jetzt nicht so wirklich Lust habe irgendwie. Oder wo ich sage, das ist nicht meins. Dann muss ich eine Drehbank in irgendeiner Fabrik fotografieren. So, und eigentlich will ich das gar nicht. Ich muss es aber machen, damit ich nochmal 500 Euro irgendwie da drauf verdiene, so, weil sonst reicht das Geld nicht. Und plötzlich wird die Fotografie zu einem
Zwang.
Ja, zu einem Zwang, aber auch zu einer Arbeit, zu einem Instrument irgendwie, also oder zu einem Werkzeug. Also das wie ein Schraubenschlüssel. So, ich muss jetzt die Radmuttern anziehen, sonst kriege ich mein Gehalt nicht so. Und das will ich nicht. Fotografie ist für mich der Ausgleich zu meinem Alltag. So, für mich ist Fotografie Leidenschaft. Für mich, ich lebe mich und ich, das ist mein Hobby, mein kreativer Auslass. So. Und das möchte ich nicht damit behaften, damit Geld verdienen zu müssen. Ich mache also gerne, wie gesagt, ich gebe Workshops gerne, ich fotografiere gerne mal eine Hochzeit, ich mache auch gerne mal einen kleinen Auftrag irgendwie, kein Problem, das ist nicht der Punkt. Aber ich möchte die Freiheit weiterhin haben, Nein zu sagen. Und das hätte ich nicht, wenn ich, also zumindest in der heutigen Zeit nicht, ich meine, wenn du es geschafft hast, geschafft ist auch wieder so ein Wort, Also wenn du so weit bist wie zum Beispiel Andreas Jorns, der einfach sagt, ich bringe jetzt ein Buch raus und es verkauft sich gut und alles ist super. Der sagt so, okay, meine Workshops, wenn ich einen Workshop anbiete, der ist innerhalb von 2 Tagen ausgebucht, so ungefähr. Dann ist das was Tolles, wenn man davon wirklich leben kann und wenn man halt auch eine gewisse Sicherheit im Rücken hat, dann ist es was Gutes. Aber also das dem würde ich mich nicht unterwerfen wollen. Und deswegen mache ich es nicht.
Super. Danke. Auch apropos gern. Workshop.
Ja, bitte.
Magst du noch Werbung machen?
Achso, ja, ich weiß ja jetzt nicht.
Überraschend.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, wer deinen Podcast alles so hört, aber...
Ich auch nicht, aber es sind nicht ganz so viele wie bei anderen, glaube ich. Das kann auch werden.
Ich habe auch nicht so viele Hörer. Aber das ist auch okay, ich mache es ja auch, weil, also ich sage ja immer, mein Podcast sind meine fotografischen Selbstgespräche oder die Dialoge mit meinen Idolen. Also von daher, das ist ja immer für mich, also mein Podcast ist ja reiner Eigennutz. Ich gebe Workshops. Also wenn jemand sagt, ich möchte diesem Typen, der da gerade so viel Pathos irgendwie in diese letzte Stunde gelegt hat, irgendwie, den möchte ich mal live sehen oder live hören oder vielleicht auch was von dem lernen, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Schreibt bei Instagram, bei Facebook von mir aus. Robin Disselkamp findet man eigentlich ganz gut, meiner Ansicht
nach. Wir schreiben das in die Shownotes noch dazu.
Genau, diese Shownotes, dieses Ding. meine Homepage geht jetzt bald auch wieder vernünftig online. Da arbeiten wir gerade. Ich bin halt kein Webdesigner, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Stuss und deswegen muss ich da echt irgendwie mir immer Hilfe holen. Ich komme auch gerne für einen Workshop nach Österreich, wenn ihr genug Teilnehmer irgendwie zusammenkriegt. Ich komme nach Süddeutschland. Ihr könnt auch gerne zu mir kommen ins schöne Ruhrgebiet. Wir haben auch Berge. Und ansonsten kann ich euch wirklich, also...
Was ist das Thema?
Bitte was?
Welches Thema?
Achso, das Thema auf meinem Workshop ist eigentlich immer das Gleiche. Ich sage, also mein Workshop heißt immer Übermut. So, weil ich möchte eigentlich, dass die Leute mal ein bisschen aus ihren Gewohnheiten so ein bisschen ausbrechen. Ich möchte eigentlich, dass die Leute hingehen und sagen, okay, ich bin jetzt mal mutig. Ich hatte, um es vielleicht mit einer Anekdote auch rund zu machen, ich hatte eine ganz tolle Teilnehmerin da, die liebe Nicole, die hatte eine Nikon-Kamera und die macht Bilder. So, die macht Bilder von schönen Menschen am Fenster, die die Hand so an die Lippe legen, so beispielsweise. So, das ist ja, okay, das kennen wir schon. Und dann habe ich Nicole einfach mal gesagt, mach doch mal Folgendes bei meinem Workshop. Ich sage, pass auf, das Model läuft jetzt vor dir her, du läufst rückwärts und das Model dreht sich und weht einfach mal so mit den Haaren so vor. Also, ne? Und das Ganze findet in einer Bewegung statt. Und das hat sie dann auch getan. Und da sind so tolle Bilder bei rausgekommen, die unscharf sind, die nicht in ihr eigentliches Portfolio passen, aber die unscharf sind und die diese wunderschöne Bewegung einer tanzenden Frau sozusagen abbilden. Und darum geht es eigentlich. Ich möchte eigentlich meine Teilnehmer so ein bisschen aus der Reserve locken. Ich möchte eigentlich mal ein bisschen denen zeigen, dass Fotografie mehr ist als Fensterlicht, Streiflicht und eine Hand im Gesicht. Und deswegen heißt es Übermut. Seid mutig. Ihr habt eine Speicherkarte in eurer Kamera. Wenn ihr 500 Scheißbilder macht, dann löscht die halt einfach. Ist nicht so schlimm. Das ist nicht schlimm. Fangt bei null an. Alles gut. Und darum geht's eigentlich eben. Und das sind so die Inhalte. Und wir haben immer tolle Models da, die man nicht kennt oder die man selten kennt, weil ich möchte nämlich nicht, dass die Leute zu mir kommen, weil sie das Model toll finden, sondern ich möchte, dass die Leute zu mir kommen, weil sie was lernen wollen vielleicht über sich selbst. Wir reden viel, wir philosophieren viel, wir fotografieren viel. Und in der Regel ist es so, die Leute gehen müde, aber glücklich nach Hause.
Das sind Tagesworkshops oder zwei
genau.
Wochenendworkshops,
Tagesworkshops. Tagesworkshops, genau. Also auf 2 Tage habe ich es noch nicht gebracht, aber wenn das jemand möchte, bin dabei.
Und auf der Homepage wirst du Termine veröffentlichen, oder?
Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben natürlich jetzt immer noch so ein bisschen, wir sind so ein bisschen Corona-behaftet, natürlich noch so ein kleines bisschen und dementsprechend es ist halt irgendwie, also nochmal, ne, ich habe deswegen das Ganze nicht auf der Homepage drauf, weil ich es nicht kann. Also ich arbeite gerade, also es ist wirklich mein technisches Defizit, dass ich diese Homepage nicht so vernünftig auf die Reihe kriege.
Du darfst aber noch einmal aufrufen, du hattest schon einmal so einen Aufruf, wer dir helfen kann.
Naja, ich habe jemanden.
Tu nur.
Ja, lieber Mathis Torrens, vielen, vielen Dank, den kann man auch wunderbar auschecken, mt-pix.de. Der hilft mir gerade mit WordPress, weil ich damit einfach überhaupt nicht klarkomme, aber der hilft mir wirklich großartig, ganz, ganz lieber Mensch. Und da wird es auch bald Updates geben auf der Homepage, da wird es, also alles wunderbar, könnt ihr dann gerne angucken.
Robin, bitte. Dein Podcast als ja. Wiederholung, Dieselcast, würde man finden an allen möglichen Quellen, wo man so suchen kann.
Ja, genau. Der Dieselcast.
Du fällst am Anfang auf mit atypischer Musik. Ich kann nur allen empfehlen, nicht zu laut zu schalten. Am Anfang wird es lauter. Bast ist überhaupt komplett atypisch für andere Fotopodcasts. Und ich denke, dein Anfangssatz, den du im Podcast verwendet, den werden wir jetzt einmal schnell so als Schlusssatz verwenden. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du die Zeit gehabt hast, dass wir hier so plaudern
konnten. Gerne.
Und du beginnst deinen Podcast eigentlich mit Geschichten aus dem Kuriositätenkabinett der Fotografie. Genau. Und ich denke, das haben wir jetzt vielleicht ein bisschen gehabt, nicht ganz so kurios vielleicht, aber ja. Trotzdem vielleicht das ein oder andere Interessante auch für unsere, meine, deine Hörer dabei. Danke, dass du Zeit genommen hast. Alles Nein, Gute. Gerne. Bleib gesund und vielleicht sieht man sich ja wieder oder hört man sich wieder, weil ich habe das Gespräch als angenehm empfunden. Danke ich dir. Auch. Gerne. Alles Gute und bis zum nächsten Mal dann.
Herzlich gerne. Macht's gut. Bleib gesund, vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Und ja, wenn ihr was habt, schreibt dem Michael, schreibt mir. Ich freue mich auf jeden Fall oder wir freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback.
Super.
Hey, das war doch schön.
So, ich bin mir wieder erstaunt, dass das dann doch immer wieder eine Stunde wird. Du denkst, okay, ja, wenn du so überlegst, was kannst du denn? Ja, halbe Stunde. Und zum Schluss ist dann immer eine Stunde. Aber ich ist auch bewusst so, dass ich sage,